Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Ich begrüße ganz herzlich Rob Kenius. Hallo Rob.
Hallo Bernhard.
Ja, Rob, eigentlich heißt du ja Robert, aber Rob klingt ein bisschen mehr nach Reggae und wir werden über Reggae sprechen. Aber ich möchte vor allem deine Seite vorstellen und die heißt critlit.de. Critlit.de. Und ich gestehe, ich habe zuallererst das angeklickt, was Kafka Rap heißt. Ich kann nicht anders.
Vor dem Gesetz, da steht ein Mann, der schaut dich an. Und dann sagt er zu dir, nein, du kannst jetzt hier nicht herein.
Wie kommst du dazu, ausgerechnet den Text von Kafka mit Reggae-Musik zu hinterlegen?
Kafka ist für mich der Größte. Ich fand ihn immer schon gut und ich finde ihn auch immer noch gut. Deshalb habe ich versucht, diese Geschichte von dem Türhüter in Verse zu fassen. Und dann kam ich auf die Idee, das zu rappen. Ja. Ich kann ja nicht singen, ja, aber ich kann rappen und habe das dann so rübergebracht. Mhm.
Aber natürlich habe ich bei Critlit was anderes erwartet, nämlich kritisches, vielleicht literarisches. Kritisches findet man da in der Tat, ganz viel über Finanzsysteme. Aber dann habe ich mich so ein bisschen festgelesen auf deiner Seite und ich habe was gefunden zum Thema Corona. So klar, so verständlich, dass ich mich gewundert habe, wieso nicht jeder und sofort gemerkt hat, was du gemerkt hast. Ich werde mal ein bisschen erzählen, was auf deiner Seite steht, okay? Ich lese jetzt deine Seite vor. Nach Angaben der WHO sind in den beiden Jahren bis Ende 2021 weltweit ca. 15 Millionen Menschen an Corona gestorben. Korrekt ausgedrückt 15 Millionen Sterbefälle von Personen, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Zahl ist beeindruckend, doch sie verliert sehr an Gewicht, wenn wir sie mit der Zahl der Erdbevölkerung vergleichen, etwa 8 Milliarden. Es bedeutet, dass von 1000 Menschen in 2 Jahren 2 Personen mit einem positiven Corona-Test verstorben sind. Das ist doch kein Geheimwissen, keine Raketenwissenschaft.
Nee, ja, die Leute wollen Statistik nicht zur Kenntnis nehmen. Da wird drüber hinweg geredet. Ja.
Du sagst es ganz trocken, ganz nüchtern. Und was ich sehr gut finde an deiner Seite, du sagst es ganz ohne akademischen Sicherheitsgurt. Und du sagst es nicht so, dass man das Gefühl hat, man müsste erstmal eine Zwischenprüfung ablegen, bevor man bei dir weiterlesen kann. Es geht aber weiter. Ein positiver Test bedeutet nicht, dass diese Menschen durch Corona verstorben sind. Bei vielen ist es einfach ein zufälliges Zusammentreffen. Denn positiv Getestete sterben wie alle anderen. Besonders dann, wenn sie alt und schwach sind. Und das sind sie. Das Durchschnittsalter der Corona-Toten liegt deutlich oberhalb der normalen Lebenserwartung. Was bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass die positiv auf Corona Getesteten im hohen Alter auch ohne Covid gestorben werden, ist sehr hoch. Wenigstens die Hälfte der als Corona-Tote gezählte Sterbefälle im hohen Alter wären auch ohne das Virus eingetreten. Das ist alles schon sehr anschaulich. Und jetzt machst du es noch anschaulicher. Ein Gedankenspiel. Stellen wir uns vor, wir lebten in einem Dorf von 1000 Einwohnern und würden erfahren, dass in den letzten beiden Jahren jeweils eine Person verstorben ist, bei der ein neuartiges Coronavirus festgestellt wurde. Ob das Virus oder das hohe Alter die Ursache gewesen seien, wisse man nicht. Damit fällt das ganze Corona-Gebäude in sich zusammen.
Hast recht, ja.
Und wieso kommt jemand wie du darauf, das so knapp zusammenzufassen?
Sag ich dir ganz einfach, ich kann gut mit Zahlen umgehen. Nicht nur rechnen, sondern auch abschätzen. Ich kann Zahlen abschätzen. Und dann habe ich das in den einfachen Vergleich gebracht. Ich habe als Kind in einem Dorf von 2000 Einwohnern gewohnt.
Aha, ich habe das vorhin schon gesagt. Es ist so, dass man nicht unbedingt Philosophie studiert haben muss und dass es ohne Sicherheitsgurt geschrieben ist, ohne diese akademischen Rückversicherungen, die man sonst in diesen klugen Essays immer findet.
Ja, eine Begründung, dass jemand anders das schon geschrieben hat, ja.
Bei dir ist es so, du hast nicht Philosophie studiert, sondern
Physik.
Physik. Und das hat dich zu dem logischen Denken gebracht. Und du warst außerdem Kaufmann und da hast du gelernt, mit Zahlen umzugehen.
Richtig.
aber du gehst auch mit Worten um. Du hast zum Beispiel einen Text geschrieben, und da geht es um den PCR-Test, und da sagst du, dass Drosten Neuinfektionen gezählt hat. Eigentlich hätte er sagen müssen, das sind PCR-Positive. Er spricht aber von Neuinfektionen. Und da hast du gesagt, das ist eine doppelte Lüge. Und doppelte Lügen sind besonders schwer zu enttarnen, wie auch ein guter Zaubertrick immer aus zwei Tricks besteht. Es sind beide Ausdrücke falsch. Das Neu ist falsch und die Infektionen sind falsch. Das ist gar nicht neu. Der Test weist nur Spuren von einem Virus nach, die bereits da sind. Wer weiß, wie lange diese Spuren schon erkennbar gewesen wären.
Nur der Test.
Ja. Neu ist nur der Test. Und auch die Infektion ist ja noch gar nicht vorhanden. Eine Infektion findet vielleicht gar nicht statt, nur weil dieser Virus da ist. Und du glaubst sogar, dass Drosten das gelesen hat und dass er darauf eingegangen ist?
Ja, ich könnte mir das vorstellen. Der Text ist ja auch auf Polut erschienen. Da ist er auf den Artikel gestoßen und der war überschrieben: Die Verlogenheit des Christian Drosten.
So hieß der Artikel. Also das könnte sein, das vermutest du, und deine Vermutung gründet sich darauf, weil er das anschließend nicht mehr benutzt hat, das Wort Neuinfektion. Das Wort Neuinfektion ist dann plötzlich verschwunden.
Richtig. Dann hatte man nur noch von Inzidenzen geredet. Das war eine neue Definition. Das Wort Neuinfektion wurde zwar noch benutzt an den Nachrichten im Fernsehen, aber Drosten selber hat es nicht mehr benutzt.
Das hast du tatsächlich beobachtet.
Ja, ja, klar.
Und du hast mit deinen logischen Darstellungen gemerkt, dass dieser Corona-Zauber produziert worden ist, weil der durch Faktoren produziert worden ist, durch die Anzahl der Tests, die man dann Inzidenzen nannte, sodass man sagen kann, die Panik ist gemacht worden. Sie ist aus dem Nichts hergestellt worden.
Richtig, aber ich mache keine Behauptungen, wer das gemacht hat, das weiß ich nicht. Der härteste Hintergrund ist die Weltgesundheitsorganisation, die hat das forciert. Und natürlich auch die chinesische Regierung, die haben am Anfang ja wahnsinniges Theater gemacht.
Ich wollte damit hinführen zu deinem Hauptthema, zu dem Finanzthema. Du konntest darstellen, dass die Corona-Panik gemacht worden ist aufgrund der Zahlenspiele. Und genauso gilt das für das Finanzsystem. Das Finanzsystem beruht auch auf einer Luftnummer. Und das musst du dann vielleicht doch noch etwas erklären.
Das ist sehr kompliziert. Es sind mehrere Tatsachen, absurde Tatsachen, die das System bestimmen. Und es gibt nicht so viele Leute, die dahinter kommen, weil es sehr abstrakt ist. Als erstes ist zu beachten, dass Geld durch Banken generiert wird, und zwar in Form von Schulden. Eine Bank macht dir meinetwegen 100.000 Euro für ein Haus, eine Gutschrift, und du denkst, die haben das Geld, das haben sie aber gar nicht. In der Schweiz muss die Bank, da ist es besonders positiv, ein Zehntel des Geldes, das sie verleiht, besitzen. Nur ein Zehntel. In Deutschland null. In England null. In USA null. Ja, und das geht den Leuten nicht unter die Haut. Ja, das ist verrückt. Das ist das Erste, was man zur Kenntnis nehmen muss. Geld wird durch Schuldenaufnahme in die Welt gesetzt. Und zwar als Gutschrift auf ein Konto, und dann ist es da. Man kann da rumreden und sagen, das ist kein richtiges Geld oder so, das ist aber Quatsch. Man kann mit dem Geld alles machen. Wenn du von der Bank einen Kredit bekommst, kannst du mit dem Geld machen, was du willst. Du musst natürlich laut Vertrag dann ein Haus bauen oder kaufen. Das ist die Sicherheit für dieses Geld. Die gibt aber nicht die Bank, sondern der Schuldner. So sieht es aus.
Ich habe diesen Schluss selber gezogen. Ich habe mich zuerst eingelesen in das Corona-Thema. Das kam mir alles sehr bekannt vor. Ich wusste das eigentlich schon. Ich habe mich nur gewundert, dass du jemand bist, der das so klar und so knapp und so anschaulich zusammenfassen kann. Und dann habe ich mich so langsam an das Geldthema herangetastet, weil ich mich damit gar nicht so auskenne. Du hast mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben. Insgesamt 4 Bücher über das Finanzsystem. Wie kommt es nun, dass jemand, der so eine Seite betreibt wie du, wie kommt es, dass jemand, der Physik studiert hat und der anschaulich schreiben kann, sich für das Finanzsystem interessiert? Ich habe es schon verraten, du bist lange Zeit Kaufmann gewesen.
Das ist richtig. Und es ist ja so, das Finanzsystem beherrscht ja die Politik. Ja, nicht nur in USA. In USA ist es ganz eindeutig, das Finanzsystem hat mehr zu sagen als der Präsident. Wenn der Präsident Geld haben will, muss er die Leute von der Federal Reserve fragen, gibt mir 100 Millionen, natürlich nicht für ein paar Millionen, aber 100 Milliarden, da muss er fragen. Scholz braucht das nicht. Scholz kann einfach sagen, ich mache 200 Milliarden Schulden. Das kann der amerikanische Präsident nicht. Er muss ein Okay kriegen von den Finanzmächtigen.
Ja.
Ja, und wenn man das erstmal sieht, dass die Finanzwelt so dominant ist, dann beschäftigt man sich damit. Das mit den vier Büchern hängt doch damit zusammen, weil mir die Erkenntnisse immer so nach und nach gekommen sind mit der Gelderzeugung. Das wurde noch dauernd bestritten. Aber Ernst Wolf, der hat ja auch solche Texte veröffentlicht, der hat das auch immer behauptet. Und das hat sich inzwischen durchgesetzt. Es gibt jetzt keine ernstzunehmenden Leute mehr, die das bestreiten. Aber da sind immer Widerstände und es ist ja auch nicht so einfach. Man kommt ganz langsam dahinter. Und das Nächste ist, dass 1971 Präsident Nixon die Goldbindung des Dollars und jede Bindung an einen materiellen Wert aufgehoben hat. Das heißt, der Dollar hat nur seinen Wert durch die Akzeptanz und nicht durch irgendeine materielle Basis.
Ja, das war 1971. Ich habe auch schon mal davon gehört. Aber dennoch ist es so, dass es offenbar nicht weiter zur Kenntnis genommen worden ist, oder?
Ja, die Leute sehen nicht die wahnsinnigen Folgen. Es kommt ja noch dazu, dass kurze Zeit später Clinton auch noch jede Bankenkontrolle aufgehoben hat. Es gibt niemanden, der die Erzeugung von Dollars kontrolliert. Es entwickelt sich inzwischen fast explosionsartig. Allein durch Corona, Billionen Dollar sind zusätzlich erzeugt worden. Man weiß nicht genau wofür, für Impfungen und für Lockdowns und so weiter. Der Dollar wird nicht kontrolliert. Er ist aber die Leitwährung.
Da sehe ich die Parallelen. Du hast mich ehrlich gesagt darauf gebracht. Deshalb formuliere ich das jetzt mal so ein bisschen ins Blaue hinein. Bei Corona ist sozusagen aus dem Nichts eine Pandemie entstanden. Und dadurch, dass unser Geldsystem keine Golddeckung mehr braucht seit Nixon, seit 1971, können wir auch Fiat-Geld haben. Also Geld, das in gewisser Weise auch aus dem Nichts entstanden ist. Und umso schlimmer ist es, dass diese explosionsartige Vergrößerung von etwas, das aus dem Nichts entsteht, nicht mehr kontrolliert wird. Die Banken werden nicht mehr kontrolliert. Und bei dem Corona-Unglück hat auch die Kontrolle versagt, die die Presse hätte machen müssen oder die die anderen Wissenschaftler hätten machen müssen, die den PCR-Test zum Beispiel hätten in Frage stellen können.
Es werden Dinge wahnsinnig aufgebauscht, die nichts bedeuten, sondern es wird immer an der Sache vorbei agiert. Zum Beispiel Elektroautos. Ja. Die retten den Planeten überhaupt nicht. Wenn man alle Autos durch Tesla ersetzen würde, wäre nichts besser. Und das sind Psychosen. Das war bei Corona besonders deutlich. Und beim Geld ist es ähnlich. Die Leute haben eine völlig falsche Vorstellung von Geld. Die meinen, Geld wäre knapp und wertvoll.
Ja.
Umgekehrt, Geld ist in Überfluss vorhanden, aber nur bei bestimmten Leuten, die an der Quelle sitzen. Zum Beispiel Banken, die können Geld einfach erzeugen. Das kann nicht jeder. Und das ist ein Recht aus dem Mittelalter. Das ist uralt. Das ist ein feudales Recht. Der Staat müsste sofort hingehen und sagen, Schluss damit.
Ich habe vorhin gesagt, du warst ein Geschäftsmann. Und du hast gehandelt mit einer Sache, die dir selber besonders am Herzen lag. Du warst nämlich, wenn ich mal so sagen darf, in deinem früheren Leben Reggae-Experte. Sein Reggae-Leben ging 1975 los und das war zunächst mal noch nicht das Reggae-Leben als Geschäftsmann, sondern das Reggae-Leben als Reggae-Liebhaber. Du hast den Reggae entdeckt.
Richtig, ja.
Und hast gemerkt, dass da mehr dran ist, als man zunächst mal denkt.
Ja, richtig. Ich hatte, wie andere auch, erst gedacht, Reggae ist vielleicht sowas Ähnliches wie Cha-Cha-Cha. Irgend so ein lateinamerikanischer Tanz. Reggae ist eine andere Kultur, eine Gegenkultur. Punk war das ja auch. Punk kam ein bisschen später. Das war eine eigene Kultur. Hip-Hop ist auch eine eigene Musikkultur. So war das bei Reggae auch. Das ist ein Unterschied. Das ist also nicht eine Mode oder ein Modetanz wie Mambo oder sowas. Oder Salsa ist auch eine eigene Musikkultur. Viel komplizierter als Reggae. Die besten Sachen kommen schon lange aus Mittel- und Südamerika.
Das Reggae-Jahr war 1976.
Richtig, da war das große Jahr. Da sind unglaublich viele gute Alben gemacht worden.
Aber du hast einen weiteren Schritt gemacht. Du hast nicht nur diese Alben gerne gehört, du hast Sendungen gemacht zu dem Thema. Du warst bei mehreren Sendern als der Reggae-Experte bekannt. In Belgien hattest du auch eine Sendung.
Das war keine feste Sache, ja. Beim deutschen Programm des Belgischen Rundfunks habe ich auch eine Reggae-Sendung gemacht.
Zwei Sachen hast du gemacht. Du hast einerseits selber Musik gemacht und du hast intensiv mit Reggae-Platten gehandelt. Daher kommt deine Tätigkeit als Geschäftsmann.
Ja, richtig. In Belgien haben wir angefangen, aus London Platten zu importieren und in Deutschland zu verkaufen. Wir haben fast mit nichts angefangen, aber es lief, ja. Da war eine Welle, ja. Und vor allen Dingen hatten wir die Platten, die die anderen nicht hatten. Ja. Die großen Plattenfirmen haben ja Reggae quasi ignoriert. Die interessierten sich nur für Bob Marley und das war's.
Ja.
Bob Marley haben wir nicht verkauft. Das machte die große Plattenindustrie.
Du hattest andere Titel.
Ja, natürlich. Es gibt so viel gute Reggae-Platten, da muss man sich nur mal drum kümmern. Ja, das ist eine riesige Musikkultur gewesen. Ich habe da quasi 30 Jahre von gelebt.
Du bist ungefähr 100 Mal nach London gefahren.
Ungefähr 100 Mal.
Da gab es einen speziellen Markt für Reggae.
Nicht nur das. Es gab in London eine jamaikanische Community. Viele Jamaikaner lebten in London. Die großen Reggae-Leute kamen dauernd nach London hin und her. Da konnte man auch solche Leute kennenlernen. Ja, Lee Perry zum Beispiel, der berühmteste Reggae-Produzent, den habe ich auch persönlich in London kennengelernt. Und Bunny Lee, der ist auch sehr gut. Er ist nicht so bekannt, aber er macht sehr gute Platten.
Dann hast du selber auch Platten gemacht.
Ja, dann hatte ich die Idee, Reggae mit deutschen Texten zu machen.
Darum jetzt oder nie.
Du hast schon gemerkt, dass die Reggae-Texte gar nicht so oberflächlich sind, wie man vielleicht denkt, dass sie nicht alle nur vom Kiffen handeln, sondern dass da auch kritische Texte eine Rolle spielen. Und dann hast du das ganz selbstverständlich gefunden, auch kritische Texte zu machen.
Neid und Missgunst, Hass und Mangel an Respekt entstehen da, wo jeder
anfing Reggae zu hören, mir gefiel der Rhythmus und dann habe ich hingehört, was singen die da? Die singen von ganz anderen Sachen als die normale Popmusik. Ja, kulturelle Probleme und so weiter, das hat mich fasziniert. Und ich habe mich immer auch für die Texte interessiert. Bin ja selber ein Textproduzent. Das war ich damals auch schon, aber dann habe ich Songtexte gemacht und kleine Artikelchen. Ich habe auch immer schon geschrieben, ja.
Ja, und so ist es dann auch kein Wunder, dass du da auch was gemacht hast zu Kafka.
Ja, das ist ein Ding, ja.
Du sitzt vor dieser Tür viele Tage und auch Jahre und der Wächter neben dir kriegt schon langsam graue Haare. Du hast Geld, du kennst die Welt, du versuchst ihn zu bestechen und er nimmt auch jedes Stück und du glaubst, du hättest Glück. Doch das Glück ist Illusion, das weißt du schon, das weißt du schon. Der Wächter nimmt, was du ihm schenkst, nur deshalb an, damit du denkst, du hast nicht die kleinste Möglichkeit vertan.
Ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht. Also Kafka war ja ein Prophet. In dem Roman Der Prozess schreibt er, wie das System, das bestehende System, einen Menschen fertig macht, einen Juden. Und später haben die Deutschen 6 Millionen Juden fertig gemacht. Mit der gleichen Methode, nämlich mit einer Infrastruktur, die in Deutschland funktioniert hat. Es gab so viele Leute, die da mitgemacht haben. Ja, nachher sagen sie, wir haben das nicht gewusst, aber viele haben es gewusst. Denn da war eine große Infrastruktur, um diese Leute zu vernichten. Und sowas beschreibt Kafka auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, er beschreibt die Strukturen, die da eine Rolle spielen. Das System, wenn man so will.
Ja.
So, wir hatten gesagt, du hast 1975 dein Reggae-Erlebnis gehabt. Du hast dann jahrelang als Reggae-Experte Sendung gemacht und hast als Reggae-Zwischenhändler und als Reggae-Händler gelebt. Und dann hast du angefangen, deine Seite zu machen und die Bücher zu machen über das Finanzsystem.
Richtig.
Das war ungefähr 2008, hast du gesagt.
Da war ja auch eine Finanzkrise, aber davon habe ich noch gar nichts gewusst. Aber ich hatte irgendwie einen Instinkt, dass da irgendwas im Busche ist.
Ja. Aha, also die Finanzkrise hat, ohne dass du es genau gewusst hast, deine Bücherserie über die Finanzen ausgelöst.
Irgendwie schon, ja. Ich habe ja zum Schluss eine CD gemacht, wo ich selber die Texte gerappt habe. Und da sind schon Texte über das Finanzsystem drin. Da wusste ich noch nicht so gut Bescheid, aber ich habe das schon thematisiert. Das interessierte mich plötzlich. Das war so ein Instinkt. Ich mache nicht eine Sache nur immer weiter, weil sie gut läuft, sondern ich mache die Augen auf und die Nase und suche mir, wo geht irgendwas ab. Und da ging das auf einmal ab, dass ich über das Finanzsystem schreiben konnte und nachdenken konnte. Und da mache ich das auch.
Da sind Fehler im System. freien Demokraten sind, dass sie keine Christen, keine Sozialisten und auch keine freien Demokraten sind. Ich weiß nicht, was ich denken soll.
Das Verrückte ist ja, die Leute, die Geld mit Geld verdienen, die beherrschen die Welt. Und das liegt an dem System. Das System ist so, dass es am einfachsten ist, Geld mit Geld zu verdienen. Das ist einfacher als Arbeit, einfacher als alles, als Handel. Geld mit Geld zu verdienen, funktioniert am allerbesten.
Und ist auch steuerlich günstig.
Genau, das kommt noch hinzu. Das ist ja das Verrückte, ja, dass die weniger Steuern bezahlen als normale Mittelständler.
Und das hast du so langsam gemerkt ab 2008.
Richtig, dann ging das immer weiter, ja.
Erzähl mal von deinen Büchern. Welches war das erste?
Das erste über Geld, das hieß Überleben im Überfluss. Eigentlich ein Essay, es ist nicht sehr dick, wo ich klarstelle, dass das Hauptproblem für die Leute der Überfluss ist. Durch den Geldüberfluss kommen aber alle möglichen andere Überflusssituationen zustande. Der Konsumüberfluss ist ja deshalb, weil erstens die Leute Geld genug haben, um alles Mögliche zu kaufen, und die anderen haben Geld genug, um alles Mögliche zu produzieren. Auch sehr viel unsinniges Zeug. Ja? Und das ist schwierig, besonders für junge Leute, sich zu orientieren in dieser Überflussgesellschaft. Zu wissen, was überhaupt überflüssig ist, das ist schwer rauszukriegen. Darum habe ich erst dieses Büchlein geschrieben, Überleben im Überfluss.
Und da ist auch schon die Erkenntnis drin, dass die Golddeckung aufgehoben worden ist.
Das sowieso. Vor allen Dingen, dass die Geldmenge zu groß ist.
Dass die entfesselt ist.
Und die ist ja noch astronomisch weitergewachsen. Es ist unglaublich. Dadurch entsteht ja das Problem, was machen diese Leute alle mit dem Geld? Dann haben sie zum Beispiel Aktien gekauft. Dadurch steigen Aktien immer weiter, weil die Leute so viel Geld haben, die müssen Aktien kaufen. Und dann haben sie Immobilien gekauft, zum Beispiel in Afrika. Ja, die kaufen ganze Länder. Überall, wo sie was kriegen für ihr Geld, kaufen sie und kaufen sie. Und kaufen zum Beispiel in Uganda den Leuten das Land weg.
Wir haben also eine Überflussgesellschaft, weil wir zu viel Geld haben. Und das führt dann auch dazu, dass neue Bedürfnisse geschaffen werden.
Überflüssige Sachen. Corona ist auch sowas Überflüssiges. Diese ganze Corona-Geschichte war ja völlig überflüssig. Die brauchte man nicht. Ohne wäre es viel besser gewesen. Aber bei all diesen Sachen fließt immer eine Unmenge Geld zu denen, die schon am meisten haben.
Das hast du auch gleich gemerkt, als du deine Analysen gemacht hast zu Corona. Oder spielte Geld dabei noch keine große Rolle?
Das Geldthema hatte ich ja schon vorher. Schon lange vorher.
Ich sehe noch mehr Bezüge oder mehr Ähnlichkeiten zwischen dem Corona-Thema und dem Finanzthema. Denn bei Corona hatten wir es, dass mit faulen Worten gearbeitet wird, dass mit falschen Begriffen, mit zusammengesetzten Lügenwörtern gearbeitet wird. Und bei der Diskussion um das Geld haben wir es auch. Da haben wir nämlich das schöne Wort von Sondervermögen.
Ja.
Ja.
Das Falschwörter.
Wenn die Lüge tausendmal wiederholt wird, wird sie zur Selbstverständlichkeit, aber nicht zur Wahrheit.
Falschwörter. Die finden wir bei Corona und die finden wir im Finanzsystem. Und die enttarnst du auf deiner Seite.
Das ist immer wichtig. Zum Beispiel das Wort Investitionen, das ist auch so ein Wort, wo die Leute sich was völlig Falsches drunter vorstellen. Das ist jetzt nicht direkt ein Falschwort, aber zum Teil ist das einfach Abfall. Das Geld wird wie Abfall irgendwo hingeschmissen. Ja. Die Leute müssen das Geld loswerden, weil sie auch Angst haben, dass das System zusammenbricht. Das ist ja schon lange so. Das ist vielen Leuten klar, dieses System, das muss bald zusammenbrechen. Das kann nicht anders. Das kann ja nicht so weitergehen. Das geht ja gegen unendlich. Und dann ist das Geld auf einmal nichts mehr wert.
Das sind die Gefahren, die du siehst. Und die Gefahren, wie ich sie verstanden habe aus deinen Texten, sind, dass es entweder zu einer Hyperinflation kommt oder aber, was noch tragischer ist, dass es notwendigerweise zu einem Krieg kommt.
Hyperinflation wird nicht kommen. Das hatten wir ja 1929 und die Leute haben Angst davor. Und dann gibt es Bankenzusammenbrüche, die hat es im 2008 schon gegeben. Im Grunde müssten fast alle Banken zusammenbrechen, weil sie das Geld, was sie verlieren haben, ja gar nicht besitzen. Wenn die Leute alle zur Bank gehen würden und sagen, zahlt mir mein Guthaben aus, dann wären die Banken pleite. Aber nicht eine Bank, sondern tausende Banken.
Das ist auch so eine romantische Vorstellung, dass wir denken, das Geld wäre auf der Bank.
Richtig.
Das kommt, weil wir so eine Bankräuberromantik haben und Panzerknacker-Comics gelesen haben oder irgendwelche Geschichten, wo der Tresor ausgeraubt wird und wo jemand mit einer abgesägten Flinte in eine Bankfiliale stürmt und sagt, dies ist ein Überfall.
Ja, ja, genau. Die haben natürlich etwas Geld, aber das ist im Bereich von 10.000, 20.000 oder was. Mehr haben die nicht.
Ja, die Bankräuberromantik ist vorbei. Inzwischen ist das Geld nur noch theoretisch vorhanden.
Es ist virtuell vorhanden, es ist Realität. Das ist real existierendes Geld. Das darf man nicht anders sehen, weil man damit machen kann, was man will. Dieses Fiat-Geld, abstraktes Geld, dafür kannst du ja alles kaufen. Und das tut man ja auch. Da habe ich eben schon gesagt, Leute gehen in die dritte Welt und kaufen Minen, Wälder, Länder, alles, was sie kriegen können.
Und dennoch ist dieses System so, dass es keinem guten Ende entgegenarbeitet. Es ist ein System, das früher oder später zum Zusammenbruch führt, wenn man nicht gegensteuert. Und dann führt es dazu, dass Geld verbrannt werden muss. Und es führt, da komme ich nochmal drauf zurück, dazu, dass ein Krieg droht.
Richtig.
Wie kommt es dazu, dass der Krieg eine Lösung ist aus diesem Finanzproblem?
Eine Lösung, um das Problem zu reduzieren, ist Geld verbrennen. Es muss Geld vernichtet werden. Aber natürlich wollen die Leute, die das System steuern, nicht, dass ihr Geld vernichtet wird, sondern das Geld der anderen, das Geld von Staaten und Versicherungen und von Privatleuten, das soll vernichtet werden. Und da ist die härteste Lösung Krieg. Im Krieg wird staatliches Geld massiv vernichtet. Da werden Milliarden und Billionen an Geld vernichtet. Und das dient dazu, das System noch eine Weile am Laufen zu halten. Wenn Geld vernichtet wird, ist die Gefahr, dass das System zusammenbricht, geringer, weil der Geldüberschuss geringer ist.
Welche Möglichkeiten einer guten Lösung siehst du denn?
Ja, das System selber will das so. Die profitieren ja davon. Das System füttert sich selbst. Alle, die damit zu tun haben, haben es wunderbar. Wenn du im Geldsystem drin bist, man braucht ungefähr 100 Millionen, ja, dann ist man unabhängig und kann da agieren und vermehrt das Geld automatisch. Da braucht man gar nicht viel zu machen. Und diese Leute wollen, dass es so weiterläuft. Aber der Staat, der müsste die Interessen der Allgemeinheit vertreten. Das tut er aber nicht. Unser Staat und auch die SPD, da bin ich besonders erbost, schon seit Schröder, vertritt die Interessen der Finanzwelt und nicht die der Bürger, die sie gewählt haben. Ja, das ist leider so. Wenn die FDP sich so verhält, da weiß jeder, die sind dafür da. Aber die SPD macht das auch. Die SPD sollte die Interessen der breiten Bevölkerung vertreten.
Ja, sollte sie. Was könnten denn die Regierungen richtig machen, wenn sie dem Kollaps vorbeugen wollen?
Erstens müssen sie Kontrollen einführen. Sie müssen genau wissen, wie viel Geld die Banken erzeugen. Das wird ja noch nicht mal registriert. Keiner weiß, wie viel Geld irgendeine Bank erzeugt. Darüber gibt es keine Zahlen. Das müsste geregelt sein.
Die fehlende Kontrolle müsste wieder rückgängig gemacht werden.
Das ist das Erste. Das Zweite ist, dann muss man das verbieten. In der Schweiz hat man versucht, durch einen Entscheid das zu verbieten. Das war die Vollgeldinitiative in der Schweiz.
Was hat man verboten?
Man wollte, dass nur die Zentralbank Geld erzeugen darf.
Das Geld erzeugen hat man verboten.
Das sollte nur die Zentralbank machen und alle anderen Banken müssen gucken, wo sie ihr Geld herkriegen. Sie können es nicht erschaffen aus dem Nichts. Das kann man unterbinden. Der Staat hat das Recht, das kann man alles analysieren und sagen, hier, das dürft ihr jetzt nicht mehr, Ende aus. Oder aber man kann es langsam reduzieren. Ihr müsst mindestens 10%, 20%, 30% und schließlich 100% von dem Geld, was ihr verleiht, auch wirklich besitzen. Ja, man kann das ja langsam einführen. Aber das muss aufhören, dass Banken beliebig unkontrolliert auf der ganzen Welt Geld erzeugen. Das geht so nicht.
In der Schweiz hat man es versucht mit diesem sogenannten Vollgeld.
Die Initiative, die ist aber abgelehnt worden, die ist nicht durchgekommen. Und der Hauptgrund ist natürlich, in der Schweiz hat man zwar direkte Demokratie, aber die Medien sind ja genauso wie bei uns. Die stehen unter Kontrolle der Leute, die am meisten Geld haben. Und die haben das platt gemacht. Die Vollgeldinitiative ist nicht durchgekommen. Die Leute, die das initiiert haben, die sind noch aktiv. Die werden irgendwann das auch wieder aufs Tapet bringen. Aber erstmal ist es abgelehnt worden, leider.
Und siehst du noch andere Möglichkeiten, um dem entgegenzusteuern?
Keine Staatsschulden. Staatsschulden arbeiten dem Finanzsystem in die Hände. Das ist überhaupt das Problem aller Linken. Ja, die Linken meinen, es wäre gut, Schulden zu machen, Geld in die Hand zu nehmen und auf soziale Felder zu verteilen. Nein. Man muss das Geld sich da holen, wo es ist, nicht als Schuld, sondern als Steuern. Ja, man muss das Geld den Leuten wegnehmen.
Das klingt nicht nach einem besonders populären Parteiprogramm.
Das ist es eben.
Aber das meinst du ernst? Du meinst, man muss die Leute besser besteuern?
Hör mal, das geht doch nicht. Nur mal ein Beispiel. Es gibt Mehrwertsteuer. Auf jeden Handel, auf alles, was du kaufst, gibt es Mehrwertsteuer. Wenn du aber mit Geld operierst, gibt es das nicht. Es gibt keine Transaktionssteuer. Die müsste man sofort einführen. Da kann jeder Geld verschieben auf der ganzen Welt und tauschen, ohne dass eine Steuer darauf erfolgt. Das ist verkehrt. Dadurch kann man zum Beispiel Hochfrequenzhandel machen. Hochfrequenzhandel ist ein System, wo Geld eindeutig nach oben verschoben wird. Soll ich erklären, wie das funktioniert?
Ja, versuch mal.
Also Hochfrequenzhandel, das ist auch wieder ein Falschwort, ja, das ist einfach ganz schnell. Dazu braucht man drei Voraussetzungen. Erstens muss man meinetwegen 100 Millionen haben zur Verfügung. Zweitens muss man eine Großrechenanlage haben, die alle Daten von Banktransaktionen auf der ganzen Welt erfasst, und zwar Tag und Nacht. Die Firma BlackRock, die hat so eine Großrechenanlage, und sie haben 18.000 verschiedene Aktien, und von jeder kriegen sie die Berichte und wissen genau, was da passiert. Und dann haben sie ein Computerprogramm, dazu braucht man eben halt eine große Rechenanlage, die das feststellt, wenn in Singapur die Rheinmetall-Aktie ein bisschen mehr wert ist als in Frankfurt, dann kann man die da kaufen und woanders verkaufen. Und zwar in Sekundenschnelle, noch schneller, in Millisekunden.
Echt?
Das geht mit Computerprogrammen, da braucht man überhaupt nichts zu tun, das geht automatisch. Man muss die Software haben, den Rechner und die Kontakte. Und natürlich genug Geld, um sofort so viel Aktien zu kaufen, wie man kriegen kann. Da braucht man gar nicht überlegen. Ja, wenn die sehen, da ist eine Differenz von einem Cent, dann kaufen sie trotzdem für 100 Millionen diese Aktien. Und wenn sie das dann wiederverkaufen, haben sie einen kleinen Gewinn. Und das machen die Tag und Nacht. Das ist der Hochfrequenzhandel. Das hat drei Voraussetzungen. Erstens eine Großrechenanlage, zweitens unbegrenzte Finanzmittel und drittens, es gibt keine Transaktionssteuer.
Ja, ist das nicht ein Vorschlag gewesen, den Lafontaine in die Debatte geworfen hat?
Das kann gut sein. Der Lafontaine hat einen ziemlichen Durchblick. Ja. Wenn der Bundeskanzler geworden wäre, wäre einiges anders gelaufen. Ja.
Das kann man alles aus deinen Büchern ersehen.
Zum Beispiel diese Umverteilungsgeschichte steht nur in meinem letzten Buch. Ich habe das ja nicht studiert. Ich habe immer wieder neue Erkenntnisse und die formuliere ich dann in meine Bücher und packe die da rein.
Ja, ich sollte vielleicht doch mal was grundsätzlich sagen zu den Büchern, damit man keinen falschen Eindruck hat. Es sind nicht etwa Bücher, in denen du empfiehlst, wie man plötzlich über Nacht reich werden kann, wie man mit nur 10.000 Euro oder 4.000 Euro sich ein ruhiges Rentnerleben sichern kann und obendrein noch eine Yacht finanziert. Diese Bücher, von denen man manchmal im Internet hört, da werden Werbungen gemacht mit ganz tollen Videos unter Palmen, sowas in der Art machst du nicht. Du machst keine Finanzberatung und schon gar keine unseriöse Finanzberatung. Du gibst keine Tipps, wie man jetzt am besten Aktien kauft. verkauft, sondern du versuchst nur aufzuklären über das Finanzsystem.
Ganz genau. Ich möchte, dass die Leute das durchschauen.
Ja, und du hast gesagt, der Staat kann was machen. Die Leute können eigentlich nur so viel machen, dass sie die Parteien wählen, die das Richtige machen würden, was ein Staat machen kann.
Ganz genau, richtig. Das müsste funktionieren, wenn die Demokratie überhaupt funktioniert.
Hast du noch einen Glauben an die Demokratie?
Ja, schon. Ich will das nicht aufgeben, ja. Aber im Moment sieht es sehr, sehr, sehr schlecht aus.
Bist du nicht gerade durch die Corona-Jahre sehr enttäuscht worden?
Natürlich, klar.
Und hast gemerkt, wie leicht die Leute zu beeinflussen sind, wie leicht die Leute zu täuschen sind?
Jens Spahn hat mal gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Aber das hat er nur mal gesagt. Er weiß das, ja, aber er hängt das nicht an die große Glocke. Ja. Der hat das damals schon durchschaut.
Ja, mir kam das auch so vor, als wäre das ein Eingeständnis gewesen.
Mehr konnte er nicht sagen. Er war ja Minister, da muss er vorsichtig sein. Auch der Lauterbach, der hat noch von der Omikron-Wand erzählt, gegen die wir rasen. So ein Unfug. Omikron war die harmloseste Variante vom Coronavirus. Dann meinte er, wir rasen gegen die Omikron-Wand. Und dann ist er Gesundheitsminister geworden, wegen seiner ganzen Angstmache.
Was hältst du vom Bitcoin?
Wenig.
Wenig?
Ja, Bitcoin ist in meinen Augen ein Spielgeld. Damit kann man mit den Leuten, die mitspielen, Geschäfte machen. Aber es hat keine breite Akzeptanz. Ja, Geld lebt von seiner Akzeptanz.
Mhm.
Ich habe mich damit befasst, wie es konstruiert ist. Die Konstruktion ist genial, aber sie hat einen großen Nachteil. Um diese Blockchain-Technik zu praktizieren, braucht man einen riesigen Rechenaufwand, der so groß ist, dass es schon in die Energiewirtschaft geht, ja, dass man mehr Strom braucht, um das zu bewältigen. Das ist keine Lösung für die Allgemeinheit.
Mm.
Das ist Spiel, ein Spiel.
Ein Spiel für Insider, so kommt es mir vor.
Es hat gewisse Vorteile, dass man zum Beispiel nicht dahinter kommen kann. Man kann die Geldbewegungen nicht kontrollieren von einer höheren Instanz aus.
Mhm.
Nur die Leute, die teilnehmen, kontrollieren das System und andere können es nicht kontrollieren. Das fasziniert die Leute. Ich kann was machen, wo niemand dahinter kommt. Aber das kann ich mit jedem Spiel. Ich kann ein Spiel kreieren, wo nur drei Leute wissen, wie es gespielt wird. Und die freuen sich daran. Ja, es ist Spielgeld und es gilt nur für die Leute, die es akzeptieren. Wer mitspielen will, soll mitspielen. Man kann damit nicht das Finanzsystem retten.
Sollen wir auf Bargeld verzichten oder das Bargeld erhalten?
Also ich bin ein Freund von Bargeld. Ich bin dagegen, das abzuschaffen. Warum soll man das abschaffen? Das ist Quatsch. Das ist auch nur so ein Hype. Da wird drüber diskutiert und diskutiert. Das kann ja auch gar nicht funktionieren. Würde Deutschland das Bargeld abschaffen, da würden die Leute nach Holland gehen und sich Bargeld holen. Ja, und wenn die es auch abschaffen, dann gehen sie nach Russland und holen sich Rubel. Bargeld wird es immer geben. Das kann man nicht abschaffen. In einem einzelnen Land kann man das abschaffen. Aber man kann es nicht generell auf der ganzen Welt abschaffen. Es ist Quatsch. Warum soll man das machen? Sehe ich keinen Grund.
Ja, man kann mehr Kontrolle ausüben.
Ja, eben. Das ist ja gerade, das wollen die Leute aber nicht.
Ja, und man kann vielleicht auch besser ein sogenanntes Schwundgeld kontrollieren.
Das Schwundgeld müsste man idealerweise digital erzeugen.
Ja.
Ich sage immer von Sonntag auf Montag oder nachts um 0 Uhr von Sonntag auf Montag oder Montag auf Dienstag wird es um 1% weniger.
Ja, das musst du doch noch erklären mit dem Schwundgeld. Das habe ich jetzt so in die Debatte geworfen. Aber da siehst du eine Möglichkeit, wie man gegensteuern kann gegen diese Überflussgesellschaft, in der wir leben, gegen das zu viel an Geld.
Das Schwundgeld wird automatisch weniger. Man kann das digital programmieren, dann ist es am einfachsten. Das ist eben halt eine Möglichkeit, die man 1930, als man es ausprobiert hat, noch nicht hatte. Ja.
Man hat es ausprobiert.
Ja, in Wörgl in Österreich bei Innsbruck.
Mhm.
Die hatten Geldscheine und da musste man einmal im Monat ein Märkchen draufkleben.
Damit auf den Geldschein.
Das Märkchen kostete dann was und dadurch wurde das weniger wert. Das war der Trick, ja. Also meinetwegen 1000 Schilling, ja. Und da muss man dann einmal im Monat ein Märkchen von 10 Schilling draufkleben, dann sind es nur 990 Schilling. Aber heute mit Digitaltechnik geht das ja viel eleganter. Man kann das in ein Programm einspeisen und vor allen Dingen kann man dann die Regeln ändern, je nach Bedarf. Das kann man dann schneller machen oder langsamer, so wie es sich entwickelt. Und der Staat kann damit die Konjunktur steuern.
Ja, aber es klingt nicht nach einem Plan, den die Leute besonders gerne haben, oder? Ich kann mir vorstellen, dass da ein Widerstand ist.
Natürlich bei den Geldbesitzern. Dummerweise ist es so, dass die Leute, die wenig Geld besitzen, am meisten meinen, es käme auf Geldbesitz an. Aber sie wissen nicht, dass andere 100.000 Mal so viel Geld besitzen. Darauf kommt es an.
Mhm.
Man kann das nicht sparen, weil das immer weniger wird. Aber mein Vorschlag ist, ich nenne das degressives Geld, das immer weniger wird.
Klingt nicht so schlimm.
Ja, Schwund hört sich blöd an. Degressives Geld, das ist demokratisch. Keiner kann sich auf seinen Finanzen ausruhen. Es wird immer weniger. Deshalb muss er damit was machen.
Wie Negativzinsen.
Genau.
Das hatten wir ja schon.
Das hatten wir schon.
Und das wäre nach deiner Meinung sogar das Richtige, oder?
Am einfachsten wäre es mit einem Computerprogramm auf Geldkarten oder auf Konten. Überall, wo das Geld digital gespeichert ist, kann man das automatisch einführen. Aber es wäre gut, noch ein anderes Geld zu haben, zum Beispiel den Euro. Man braucht den Euro nicht abzuschaffen, aber natürlich verbieten, dass die Banken den beliebig viel erzeugen. Ein festes Geld, man kann sagen Zentralbankgeld oder Vollgeld, mhm, und dieses degressive Geld, das gibt es ja auch lokal. Irgendwo in Chiemgau gibt es Leute, die machen sowas. Das ist natürlich alles nicht so richtig offiziell, weil das im Grunde verboten ist.
Mhm. Aber da würdest du einen Ausweg sehen, dass man einerseits Vollgeld hat, meinetwegen den Euro, und das ist aber kontrolliert in der Menge. Und andererseits hat man eine zweite Währung, die sich so verhält, wie sich andere Dinge auch verhalten, dass sie nämlich weniger werden im Laufe der Zeit.
Das wäre eine gute Kombination. Und der Staat kann dann zum Beispiel allen Rentnern dieses degressive Geld auszahlen. Und zwar genauso viel wie vorher. Die sollen dann aber nicht das auf die hohe Kante legen, sondern ausgeben oder ihren Enkeln verschenken. Das Geld fließt und dann läuft die Wirtschaft. Dieses degressive Geld kurbelt die Wirtschaft an, und zwar auf unterster Ebene, in jedem Laden, der mitmacht.
Weil die sofort das Geld in Umlauf bringen wollen und nicht ins Kopfkissen einnähen.
Ganz genau, das kann man nicht. Dann ist es nach einem Jahr weg, ja, oder nach 2 Jahren.
Mhm. Ja, es gibt aber eine Sache, die doch immer mehr wird und nicht immer weniger wird. Und das hoffe ich jedenfalls, das ist unser Wissen, unser durch Aufklärung erworbenes Wissen. Das kann immer mehr werden, denn darauf können wir aufbauen. Das ist dann wie ein kleines Türmchen, das immer größer und größer wird. Und da hoffe ich, dass du zu diesem Wissen etwas beitragen kannst, selbst wenn es so klingt, als würdest du uns mit dem Schwundgeld, das du uns empfiehlst, etwas wegnehmen wollen. In Wirklichkeit willst du uns was geben. Ja, und dafür will ich dir danken, lieber Rob, denn deine Seite, die ich entdeckt habe, enthält sehr viele Schätze.
Aha, das höre ich gerne, ja.
Ja, danke schön, Rob. Das war ein interessantes Gespräch, gerade zum Thema Finanzen, wo ich mich selber gar nicht so gut auskenne.
Ja, das ist gut, dass du ordentlich zugehört hast und mitgegangen bist. Mir ist das wichtig, das publik zu machen. Das ist so weit weg vom allgemeinen Vorstellung über Geld. Da müssen die Leute ganz schön umdenken. Ich hoffe, dass das irgendwann passiert. Ja,
ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss.
Tschö, Bernhard.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art gibt es jeden Donnerstag auf Kontrafunk, immer um 20 und um 23 Uhr, jeweils nach den Nachrichten. Die Folgen werden am Folgetag wiederholt und sie werden sogleich als Podcast archiviert, sodass Sie die Gespräche nachhören können, wann immer Sie wollen. Ich habe diesmal mit Rob Kenius gesprochen, der einst Reggae-Experte war und nun auf seiner Seite critlit.de seine Überlegungen ins Schaufenster stellt. Die Seite ist ein bunter Tummelplatz, ein wahrer Wildpark, in dem man spazieren gehen, sich festlesen und Musik anhören kann. Ich wiederhole nochmal, Critlit in einem Wort.de. Da finden sich Bonmots, Sprüche, aktuelle Meldungen, kurze Texte und Hinweise auf seine Bücher zum Finanzsystem. Das neueste heißt Teufel, Krieg und Frieden, die sanfte Radikalität der Logik. Zum Schluss hören wir sein Stück Fluchmaschine. Das klingt so ähnlich wie Suchmaschine. Und naja, so ist es wohl auch gemeint. Ich will nicht zu viel verraten. Besuchen Sie Rob Kenius auf seiner Seite critlit.de und hören Sie nächsten Donnerstag wieder rein bei Unter Freunden mit Bernhard Lassahn, der sich hiermit verabschiedet. Tschüss.
Das ist eine coole Geschäftsidee, schärfer als jede Suchmaschine. Es ist die Internet-Fluchmaschine. Gib zwei Begriffe ins Datenfeld und du hast bald den schönsten Zoff von der Welt. Wir wollen nicht weiter lamentieren, sondern das Fluchen ausprobieren. Gib mal das Wort Arbeit ein und zweitens Lohn soll ein Beispiel sein. Die Fluchmaschine sucht Daten raus und gibt das Ergebnis in Versen aus. Das dauert ein paar Mikrosekunden, dann hat sie die richtigen Worte gefunden.
Wenn es nur um Rendite geht, die global und ohne
lebendiges Leben, das sind wir. Geld ist weniger wert als Öl, weniger wert als Wasser und Mehl. Das lebendige und globale Gewissen im weltweiten Netz, das wollte ich nicht missen. Nicht missen. www.ihrschweine.de, das ist eine coole Geschäftsidee. Schärfer als jede Suchmaschine, es ist die Internetfluchmaschine. Gib zwei Begriffe ins Datenfeld und du hast bald den schönsten Zoff von der Welt.